Es ist Freitag, 13 Uhr und wir sind in der KW2.
Brand Trust Box Weekly, der inspirierendste Wochenrückblick aus Markenperspektive.
So, liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück zu Brand Trust Talks Weekly. In der Doppelfolge hatte ich ja letzte Woche schon angekündigt. Wer die noch nicht gehört hat, sollte auf jeden Fall die letzte Folge hören. Es geht weiter mit Teil 2. Es geht nochmal an Fundstücke und Antifundstücke. Und ich würde sagen, los geht's. Ja, bei den Fundstücken mussten wir natürlich über das Thema KI sprechen, weil Künstliche Intelligenz hat natürlich im Marketing eine große Rolle eingenommen. In 2024 wird es natürlich auch in die fortfolgenden Jahre auch tun. Aber was ganz entscheidend ist, was ich immer wieder gesehen habe, KI ist eben nicht KI, beziehungsweise man sollte immer genau überlegen, wofür setzt man die Technologie denn ein? Und da gab es ein paar gute Kampagnen in diesem Jahr, aber auch ein paar schlechte Kampagnen. Eine kleine gute Kampagne will ich mal von Gul nehmen, also diesem Shampoo-Hersteller, die nämlich den Kölner Dom einschamponiert haben. Natürlich KI gestützt, wo man da sieht, wie KI einfach helfen kann. Ja, dieses Bild kannst du natürlich normalerweise nicht kreieren, kannst nicht vielleicht die gleiche Aufmerksamkeit erzeugen, nicht den gleichen Zweck vielleicht auch liefern. Wenn du aber natürlich Künstliche Intelligenz als Technologie verstehst und dafür nutzt, dann sind auch solche unglaublichen Optionen möglich, dass du auf einmal dann auch den Kölner Dom einschamponieren kannst. Und da ist dann KI natürlich eine sehr gute Idee. Ähnlich ist es auch, wenn man jetzt Jürgen Klopp gerade in unterschiedlichsten Persönlichkeiten und Berufsgruppen auch sieht. So hat es nämlich die Deutsche Vermögensberatung genutzt, indem sie ein Deepfake von Jürgen Klopp genutzt haben, um ihm zum Zahnarzt, zum Bäcker, zum Guru alles Mögliche zu machen, um immer wieder zu zeigen, okay, naja, das hätte auch aus mir werden können. Und da ist ein Life-Coach, eben die Deutsche Vermögensberatung, ein hilfreicher Unterstützer, um mich dabei zu unterstützen, eben genau das zu tun, was ich vielleicht am besten auch kann. Und da auch da ein KI-Deepfake als gute Möglichkeit eingesetzt, dass man erstmal überlegt, hat, okay, man möchte Jürgen Klopp irgendwie inszenieren, wir wollen eine gewisse Botschaft auch rausbekommen und dann natürlich die Technologien wiederum zu nutzen, ist da eine wunderbar nachvollziehbare Idee. Weitere gute Ideen, wo wir KI dann gesehen haben, war, dass die ukrainischen Sportlerinnen und Sportler, die gefallen sind in diesem schrecklichen Krieg, dass man die inszeniert hat im Zuge von Olympia in diesem Jahr, dem man eben gesagt hat, naja, wir sind leider gestorben im Zuge des Krieges, wir konnten eben nicht um die Goldmedaillen kämpfen, aber wir haben in Abstimmung mit der Familie, hat eben diese Kommunikationsagentur, die diese Aufgabe übernommen hat, hat sich eben gesagt, okay, wir wollen trotzdem diese gestorbenen Sportlerinnen und Sportler, diese Ukrainerinnen und Ukrainer eben inszenieren und zeigen, was hätte aus uns werden können, wenn es diesen Krieg nicht gegeben hätte. Und das natürlich auch mit Hilfe von KI kreiert und natürlich ein extrem emotionaler Spot, der anders, sage ich mal, nicht möglich gewesen wäre. Und auch da sieht man dann, wie Technologie genutzt werden kann. Ähnliches gilt auch für eine Kampagnenidee, wo es um das Thema Remigration ging, wo eine Reihe von unterschiedlichen Menschen, Funktionären aus Deutschland diese Aufgabe übernommen hat, zu zeigen, welche Folgen kann denn Remigration, das war ja auch eins dieser schrecklichen Wörter des letzten Jahres, dass man sich eben überlegt hat, wie können wir deutlich machen, was die Folgen von Remigration sein können? Und auch das mit KI eben, wo man dann mal in die Dystopie, also in die Zukunft gegangen ist und gezeigt hat, wie denn die Welt aussehen könnte in Deutschland, Europa und so weiter, wenn wir dieses Thema Remigration sozusagen übernehmen würden. Also auch da ein sehr klarer Zweck, eine sehr klare Idee, wo man dann KI eben für eingesetzt hat. Ja, nicht so schön war dann auf jeden Fall, oder nicht so schön kann man nicht unbedingt sagen, vielleicht zum Teil auch das, aber wo man dann gesehen hat, dass KI vielleicht nicht so eine gute Idee ist, um jeden Zweck zumindest, wo es dann eher ein Selbstzweck war, irgendwie der Erste zu sein, irgendwie mal zu experimentieren, etwas auszuprobieren und dadurch auch Aufmerksamkeit zu kreieren, das waren Toys R Us und auch Coca-Cola. Von Coca-Cola habe ich euch letztes Jahr schon genug erzählt, da ging es um den Weihnachtsspot, wo ich einfach sage, ja, es ist die Neuauflebung oder die Neukreation eines legendären Coca-Cola-Spots, der so viel Emotion freisetzt und dann dadurch zerstört wird, dass eben KI da so ein bisschen diesen Cringe-Feeling oder so einen Cringe-Moment eben zeigt und kreiert, wo man einfach sich des Zwecks meiner Meinung nach des Spots nicht bewusst war und dann leider Gottes KI eingesetzt hat und sich dann noch dafür rühmt und eben sagt, was das alles für gute Möglichkeiten sind. Klar, Technologie ist da, man sollte sie, wie ich vorher auch beschrieben habe, eben auch nutzen, aber man sollte nach wie vor sich genau überlegen, was ist die Aufgabe meiner Kampagne. Und hier ging es um eine emotionale Neuinszenierung, die man eben emotional hätte machen sollen. Dafür sollte man auch in die Folgen gehen, was eben auch Budget, Ressourcen etc. angeht und da eben nicht zu KI greifen. Ähnliches hat sich auch Toys R Us dieses Jahr geliefert mit dem ersten Brand-Image-Film, der mit Zora kreiert wurde und wo sie sich auch dafür gefeiert haben, dass sie jetzt Zora genutzt haben. Das mag alles gut sein. Das ist dann auch der Selbstzweck, den ich da eben meine, dass man sagt, man möchte irgendwo der Erste sein mit diesem Thema, aber leider hat man eine Idee dafür genutzt, die einfach nicht dafür gemacht war. Nämlich, dass man einen Film kreieren wollte, wo man mal ganz bewusst den Gründer und die Historie von Toys R Us eben so ein bisschen inszeniert hat, und so gezeigt hat, wo der Gründer denn alles herkommt, was ihn dazu ja irgendwie auch inspiriert hat, Toys R Us zu gründen. Noch in dem Moment sind einfach so viele Fehler in diesem Film aufgetaucht, dass die Menschen sich damit emotional nicht verbinden können, weil es eben auch einfach so ein Unbehagen kreiert, wo wir eben sehen, Technologie ist eben Technologie und schafft uns irgendwie da nicht diesen emotionalen Moment. Und auch das hätte Toys R Us besser sehen und einfach erkennen müssen, dass wenn du diese große Aufgabe übernehmen willst, zu zeigen, wo du herkommst, wo dein Gründer herkommt, was die Idee dieser Marke ist, dann muss man auch da in die Vollen gehen und sagen, okay, wir nehmen das Budget in die Hand, wir nehmen die Zeit in die Hand, wir nehmen alle Ressourcen einfach in die Hand, um diesen Film entsprechend emotional zu inszenieren und dann nicht zu Technologie, zu KI zu greifen und dann, ja, ich sag mal, den gegenteiligen Zweck oder die gegenteilige Wirkung zu kreieren, weil, wie gesagt, viele Leute einfach dieses Unbehagen gefühlt haben während dieses Films. Und wir wollen kein Unbehagen bei einem Spielzeughersteller, bei einem Spielzeughändler. Wir wollen noch weniger Unbehagen haben, wenn es darum geht, eine Historie, eine Emotionalität, eine Verbindung mit der Marke auch aufzubauen. Und auch da war eben KI einfach das falsche Mittel, der falsche Einsatz, die falsche Technologie für den falschen Zweck sozusagen. Dementsprechend, ja, ein ganz großes Learning. Stellt euch immer die Frage, was ist mein Zweck meiner Kampagne? Und dann könnt ihr überlegen, welche Technologien, welche Ressourcen etc. ihr dafür auch nutzen wollt. Und dann vielleicht noch ein kleiner Ausblick auch hinsichtlich des Zweikampfs des letzten Jahres. Einer der Zweikämpfe war sicherlich Nike versus Adidas. Nicht zuletzt, weil Nike schon hat federn lassen letztes Jahr. Also da gab es ja sehr, sehr viel Kritik, unter anderem einfach, weil man anscheinend zu viel auf Performance-Marketing und zu wenig auf Brandbuilding gesetzt hat. Da gab es das starke Nike-Comeback im letzten Jahr mit dieser großen Kampagne im Zuge von Olympia und auch einigen Kampagnen danach. Auch zur Heim-EM war das, glaube ich, auch ein Thema auf jeden Fall, wo Nike mal wieder gezeigt hat, okay, wer sind wir eigentlich, wo kommen wir denn her? Und da mal wieder richtig Kante gezeigt hat und dadurch natürlich ihre Marke wieder aufgebaut hat, sozusagen zumindest versucht hat, da wieder dieses Comeback hinzulegen. Ob es erfolgreich sein wird, wird auch wahrscheinlich 2025 in Fortfolgen zeigen. Ein großer Erfolg war aber sicherlich ja der Gewinn der deutschen Nationalmannschaft, nachdem man, glaube ich, über 60, 70 Jahre bei Adidas war mit der Nationalmannschaft und hat jetzt sozusagen Nike einen wirklichen Coup hier einfach kreieren können, wo sie zum Ausrüster, zum Sponsor der deutschen Nationalmannschaft werden. Und das war natürlich ein herber Verlust für Adidas, die auch im letzten Jahr ja durchaus einige, ja ich sag mal, Herausforderungen zu bewältigen hatten. Neben diesem großen Verlust, obwohl man ja schon einer der Gewinnermarken des letzten Jahres war, weil man so im Zuge der Nationalmannschaft Kampagne definitiv für positive Momente gesorgt hat, war man dann natürlich durch den Verlust einerseits der Verlierer, aber es gab auch diesen Skandal, würde ich mal sagen, um die SL72, also diesen alten Schuh, den man jetzt hat neu aufleben lassen und da gerade dann auf Bella Hadid gesetzt hat als Sponsor, als Testimonial für diese Geschichte, die eben leider Gottes ja schon durchaus für Anti-Israel eben steht. Und wenn man dann über 72 nachdenkt, denkt man an Israel und da hätte man ganz einfach schon einen besseren Background-Check machen müssen. Das muss man von so einer großen Marke erwarten. Und das war sicherlich auch einer, ich sag mal, der Verliereraktionen im letzten Jahr. Aber grundsätzlich dieser Zweikampf zwischen Nike und Adidas zeigt uns so ein paar Themen. Erstens die Wichtigkeit von Brandbuilding versus Performance-Marketing und gleichzeitig wie wichtig es auch mal wieder ist, so wirklich einfach seiner eigenen Marke auch treu zu bleiben, echt Kante zu zeigen, auch mal zu polarisieren, wenn es eben notwendig ist und nicht so überall so anschmiegsam zu sein, weil auch als große Marke muss ich natürlich die Frage stellen, wie schaffe ich es denn nach wie vor, so den letzten Prozentpunkt da rauszukitzeln und dafür muss es dann vielleicht auch mal wirklich authentisch und wirklich klar der eigenen Marke gegenüber sein. Das kann natürlich auch dabei dann helfen, letztendlich ja die Marke vielleicht wieder so ins Relevance-Set auch zu bringen, dass man auch als große Marke noch diese Anteile auch gewinnt, die es natürlich so braucht in diesem großen, ja ich sag mal, Konkurrenzkampf gegen über den arrivierten Marken, wie zum Beispiel Adidas im Falle von Nike, aber auch den ganzen Herausforderer-Marken von Essex und so weiter, die alle da gerade herauskommen. Das ist sicherlich auch ein großes Learning aus dem letzten Jahr. Und mit diesem Learning würde ich euch dann auch entlassen. Danke fürs Zuhören in dieser Doppelfolge. Nächste Woche geht es dann regulär weiter, im Optimalfall würde ich sagen, mit Weekly. Und ihr könnt insgesamt mal, glaube ich, gespannt sein, ja, was das Jahr 2025 für Heteros Podcast-Sicht bei uns, bei Brandtrust, auch noch so zu bieten hat. In dem Sinne würde ich sagen, weiterhin einen guten Start ins Jahr 2025. Ich glaube, das darf man auch in der KW2 noch sagen. Macht's gut, bis dann. Ciao.